Gartenradio. Mitten im Grünen.
In dieser Folge kümmern wir uns um den Lebensraum Gartenzaun. Denn so ein Gartenzaun, der kann ja viel mehr sein als einfach nur die Begrenzung zum Nachbarn. Und je nach Material und Form, da kann ich diesen Strich in der Landschaft mit Pflanzen so gestalten, dass es summt und brummt, dass ich einen prachtvollen Sichtschutz habe, ein neues Raumgefühl im Garten herstellen kann und vielleicht auch sogar noch was ernten kann. Sogar mit Balkongeländern kann man einiges in Sachen Begrünung anstellen. Und all das bespreche ich heute mit Jannik Weber, Gärtner hier in unserer Alexianer Klostergärtnerei. Hallo Jannik.
Hallo Heike.
Ja, wie fange ich denn an, wenn ich mir über den Zaun Gedanken mache? Oft ist ja auch schon was da.
Also bei einem alten Grundstück sind natürlich schon Zäune da und meistens sind die sogar thematisch so gut angepasst an das Haus, dass man die vielleicht sogar erhalten sollte. Bei einem Neubau ist das natürlich oft, dass man praktischer denkt oder moderner denkt. Würde ich immer gucken, wie die Umgebung ist. Also ich würde natürlich für einen bayerischen Landhof würde ich einen anderen Zaun wählen als zum Beispiel hier in der Kölner Innenstadt oder in einer wilden Gegend würde ich natürlich auch einen anderen Zaun oder eine Begrenzung des Grundstücks wählen. Das kommt immer auf die Umgebung drauf an und auf das Budget, auf die eigenen Vorstellungen von Wertigkeit und natürlich auf den ökologischen Schwerpunkt, den man setzen möchte.
Also gucken wir jetzt auch gleich mal genauer drauf, auf Holz und Maschendraht und was es da alles gibt. Aber wenn du sagst ökologische Wertigkeit, ich habe gerade gesagt Lebensraum, Gartenzaun, kriegt man denn da richtig einen Lebensraum hin oder war das ein bisschen übertrieben? Was ist da möglich an so einem Zaun?
Diese Umgebung des Zauns, also es ist ja wirklich nicht nur diese schmale Linie, sondern da ist ja oft ein kleiner Streifen davor, ein kleiner Streifen dahinter. Das kann alles kombiniert mit diesem Gerüst des Zauns, kann das ein Lebensraum sein. Und gerade wenn man jetzt den Kölner Raum hier sieht, dann sind die Gärten ja sehr klein. Und dann ist ja eigentlich jeder Zentimeter, den man verschenken würde, ist eigentlich schade drum. Und ein gut bewachsener oder gut kombinierte Grundstücksgrenze mit einem Zaun kann eine optische Aufwertung sein, kann eine ökologische Aufwertung sein. Für einen kleinen Garten ist das umso wichtiger. Bei großen Landschaftsparks, da ist das fast egal. Aber kleine Gärten ist es umso wichtiger, den Zaun nicht nur dastehen zu lassen. Dann wirkt er völlig unintegriert. Und das ist eigentlich das, was wir vielleicht heute mit der Sendung ein bisschen rüberbringen, dass man einen Zaun, den man gut kombiniert mit den Dingen, die man machen kann, auch zu einer Wertigkeit werden lassen kann.
Gibt es denn Zäune, die besser geeignet sind? Mir fallen da ein, Staketenzaun, Maschendrahtzaun oder kriege ich eigentlich aus jedem Zaun was Schönes hin?
Ja, letztendlich kann man fast aus allem irgendwie was machen. Natürlich sind so Sachen wie so eine dichte Bretterwand, es gibt diese Lamellenzäune, die wirklich, wo man nicht durchguckt, die zwar aus Holz sind, da klettert zum Beispiel nichts.
Auch kein Efeu?
Nee, das ist wirklich schwierig. Das hält sich wirklich sehr ungern da fest. Oft ist das bei diesen Lamellenzäunen, da sind ja die Abstände zwischen den einzelnen Holzelementen sehr schmal. Da ragt dann das Efeu durch und dann bleibt es auf der anderen Seite und hängt runter. Dann kommt das aber nicht wieder hoch, weil das braucht entweder eine sehr glatte Fläche oder größere Abstände zwischen den einzelnen Quer- und Längselementen, wo das dann ranken würde. Das hält an der Wand zum Beispiel oder das klettert in so einem Stabgitterzaun oder einer Gabione oder einem Staketenzaun. Da würde das klettern, aber diese Sichtschutzwände aus Holz, die sind zum wirklich Beklettern, ohne dass man eine Rankhilfe hat, funktionieren die leider nicht. Also da ist wenig zu holen. Der ökologische Wert entsteht, indem man das kombiniert mit Kletterpflanzen, mit einer Randbepflanzung oder mit einem Spalierobst oder.
Dann gucken wir doch mal auf die Materialien. Gibt es da auch Materialien, die besser oder weniger gut geeignet sind zum Begrünen?
Ja, also zum Begrünen muss man sagen, wir haben hier hinten so einen Stabgitterzaun. Diese grünen...
Ist auch nichts dran.
Bei uns ist leider nichts dran. Das wäre jetzt ein schönes Bild für nicht gemacht. Aber das ist eigentlich ein super Gerüst für Kletterpflanzen, weil die Abstände sind nämlich perfekt zwischen den einzelnen Elementen. Das ist sehr schön stabil. Das hängt nicht durch, wie zum Beispiel ein Maschendrahtzaun, der ja schon mal gerne nach ein paar Jahren auch ein bisschen durchhängt oder mit einer schweren Kletterpflanze dann auch so ein bisschen bogig wird, das steht wie eine Eins. Da kann man sehr gut Obstgehölze festbinden, da kann man Kletterpflanzen frei klettern lassen. Das ist eigentlich ein perfektes Material. Das ist Metall, Kunststoff ummantelt und das alles wird immer sehr fest und stabil im Boden verankert. Deswegen ist das für eine Kletterpflanze zum Beispiel die ideale Halterung. Also ich empfehle das auch Leuten, wenn die zum Beispiel Bohnen oder Erbsen klettern lassen wollen oder Wicken, dann ist das perfekt.
Wir gucken da jetzt drauf auf einen Stabgitterzaun, der ist etwa 2 Meter hoch.
Genau, 2 Meter hoch und 2,50 Meter hat der Länge. Der ist ein bisschen länger, als er hoch ist. Das sind so die klassischen Zaunelemente und davon haben wir jetzt hier 20 stehen. Die sind relativ hochwertig, aber die halten auch lange. Das ist der Vorteil gegenüber Holz. Holz ist ja ein Naturprodukt, was dann schon mal nach 10, 15 Jahren verrottet ist, wenn es nicht behandelt wird. Aber das kann man seinen Kindern vererben. Ich bin da kein Freund von. Aber wir haben festgestellt, dass das als Ranggerüst eine perfekte Grundlage ist.
Gäbe es die denn auch in niedriger? Die sind ja schon gleich sehr wuchtig.
Genau, die gibt es auch niedriger, die gibt es nur halb so hoch. Dann sind die so etwa 1,50, 1,25 hoch. Dann kann man natürlich niedrigere Sachen zum Beispiel festbinden. Dann ist man eher bei Himbeeren oder bei Stauden, die man da festbindet, oder eine Tomate.
Was ja auch dann schön ist, wenn man einen Vorgarten hat, dann finde ich eigentlich Zäune auch sehr schön, auch wenn die vielleicht gar keine Schutzfunktion oder so haben, sondern einfach eben nur die dritte Dimension. Ne?
Genau, genau. Man kennt es ja, in Deutschland hat man ja oft so kleine Zäunchen, die sind dann so hüfthoch, die Grenzen, oder aus England kennt man das häufig, das ist keine Mauer, die man um sich baut, sondern eher so eine Art optische Begrenzung mit einem kleinen Gartentor. Das ist sehr elegant und finde ich auch niedlich. Und wenn das gut kombiniert ist mit ein paar interessanten Pflanzen, die den Zaun für sich wahrnehmen und die Stränge auch brechen, dann wird das sehr elegant, ja.
Und wir versuchen ja, den Zaun jetzt heute mal zu sehen als ein ökologisches Plus für den Garten, also dass man was draus machen kann. Maschendrahtzaun, hast du schon gesagt, der hängt manchmal ein bisschen runter. Also wenn ich den begrüne, der hält das vielleicht gar nicht aus?
Genau. Also Maschendraht ist ja eine Sache, die in den 50er, 60er groß aufkam. Da hat man dann Viehweiden und Gärten, aber auch Vorgärten mit so Maschendraht gemacht. Aber bedingt durch die Konstruktion wird der immer lockerer. Der rostet natürlich auch dann irgendwann und dann hängt der durch. Und wenn man sich dann mal eine schwere Brombeere oder ein Wein, der dann in dem Maschendraht sich fortbewegt, oder Efeu, ein altes Efeu, dann hängt er durch, dann kippen die Stützelemente. Der ist halt sehr günstig, das spricht für den Maschendraht, den kriegt man dann auf der Rolle und der ist sehr einfach zu installieren. Also jeder Laie kriegt ein paar Pfosten in den Boden geschlagen und dann verbunden mit so einer Maschendrahtrolle, die man von 1,50 Meter oder 1,25 Meter, 1,50 Meter, 1,75 Meter und 2 Meter bekäme. Und das spricht wieder für den Maschendraht als Begrenzung. Aber es ist eben nicht für schwere, dauerhafte Bepflanzung geeignet. Es ist dann eher was für die Erbsen oder für die Feuerbohnen oder für die Wicken oder für ein paar Stauden, die man da festbindet, die sonst umkippen. Das wäre bei Maschendraht eine gute Idee.
Und nächste Zäune würde ich jetzt sagen aus Holz, Staketenzaun.
Ja, genau.
Das sind so die, die man vor Augen hat in den Bauerngärten, wo man so ein bisschen durchgucken kann. Ja. Und die gibt es ja auch aus den unterschiedlichsten Holzarten. Mhm. Sollte ich da schon darauf achten, aus welchem Holz das dann ist?
Das ist eine Frage der Dauerhaftigkeit und des Preises. Material für Staketenzäune, das ist ja eigentlich ein Restmaterial, was man aus dem Abfallbereich der Sägereien bekommt. Und da gibt es natürlich eine gute Qualität, sowas wie Rubinie oder Akazie ist das. Das sind so Edelhölzer. Die halten länger, aber der Bauer hatte früher wirklich Resthölzer genommen. Entweder hat er die alten Weidenruten genommen oder die Haselruten, hat die nochmal ein bisschen glatt geschliffen und angespitzt. Und Staketenzaun ist ja oben mit so kleinen Spitzen, damit das auch ein bisschen Wehrhaftigkeit demonstriert. Und dann hat er wirklich Altholz verwendet. Dann hielt sich das die Waage zwischen dem Verbrauch des Holzes, der Verrottung und dem Nachwachsen des neuen Holzes. Und das spricht eigentlich für ein ökologisches Kreislaufdenken.
Das hat mir tatsächlich neulich ein Freund ein Bild geschickt. Immer wenn der einen Ast von einem Baum absäbeln muss, so, dann hat er die aufbewahrt und hat jetzt aus ganz unterschiedlichen Gehölzen sich so ein kleines Stück Zaun gebaut. Ja. Das sieht ganz zauberhaft aus. Aber wahrscheinlich muss man sich klar machen, das ist auch nichts für die Ewigkeit, was man jetzt toll begrünen kann.
Das kann man begrünen, aber das würde ich eben nicht auf dauerhaft begrünen. Also wenn ich zum Beispiel ein Spalierobst als Begrenzung an einen Zaun oder an ein Zaunelement binden würde, dann würde ich natürlich was Dauerhaftes wählen. Dann würde ich zum Beispiel diesen Stabgitterzaun oder irgendwas aus Schmiedeeisernem verwenden, weil das deutlich dauerhafter ist. Weil so ein Obstbaum, der wird dann 30, 40, 50 Jahre alt. Und so ein Staketenzaun, der ist eben nach 5, 6 Jahren ist der durchgerottet. Dann muss man einzelne Elemente ersetzen. Aber wenn man das eben im Hinterkopf behält bei der Bepflanzung, dann funktioniert das sehr gut.
Da haben wir eigentlich jetzt schon die weit verbreitetsten Zäune genannt. Oder gibt es da noch was?
Es gibt natürlich noch Begrenzungen aus Stein. Also das könnte man natürlich machen. Also sei es jetzt diese sehr modernen Gabionen, die man mit Stein füllt, die man aber auch mit Holz füllen kann. Es gibt auch kleine Mauern. Darauf setzt man dann einzelne Metallelemente, die dann wieder durch kleine Mauern gefasst wurden. Das hat schon was Kunsthandwerkliches. Das ist sehr schön. Was man leider auch immer wieder sieht, sind diese bepflanzbaren Steine, die man so aufeinander stapeln kann als Begrenzung von einem Grundstück. Stein ist natürlich fast für immer, muss man sagen. Aber die Bepflanzung selber in diesen Elementen sind natürlich oft sehr kümmerlich. Also weil natürlich der Raum, der für die Pflanze zur Verfügung steht, der ist viel zu klein. Also man stapelt eigentlich Kübel aufeinander, die man dann bepflanzt. Ja, eine große Erwartungshaltung kann man da leider nicht haben.
Dann gucken wir doch mal drauf, wenn ich jetzt einen Zaun habe, was kann ich denn alles so hochranken lassen, was auch wirklich für Flora und Fauna einen Wert hat.
Ja. Also es gibt natürlich die typischen einheimischen Kletterpflanzen, die man empfehlen kann. Allen voran natürlich Efeu, aber auch eine wilde Klematis, eine einheimische Klematis, wilder Wein, also diese Jungfernrebe könnte man nehmen. Es gibt auch sehr schöne Klematis, die zwar nicht einheimisch sind, aber trotzdem ökologisch wertvoll sind, wie eine Klematis alpina, die im Frühjahr blüht. Also die einheimische Klematis, die blüht ja im Hochsommer und hat dann im Herbst diese sehr schönen puschelförmigen Blüten. Und diese Klematis alpina, die hat glöckchenförmige blaue und weiße Blüten im Frühling, die könnte man nehmen. Was sehr schön ist, sind natürlich alle kletternden Obstgehölze, von echtem Wein über Himbeeren bis hin zu Brombeeren, Kiwis. So kann man den Zaun auch wirklich lecker machen. Natürlich braucht alles, was Früchte bekommt, soll natürlich auch vorher durch Bienen bestäubt werden. Deswegen ist das eigentlich etwas, was ökologisch zu empfehlen ist.
Kriege ich das hin, dass dann auch wirklich immer irgendwie was blüht an diesem Zaun?
Nein, leider nicht. Also es sei denn, man macht...
Oder wenigstens wir reden, von Frühling bis Herbst.
Ich weiß, du rührst dich an wie ein Kunde. Also wir reden dann wahrscheinlich über mindestens 10 Meter Zaun. Wenn man mal von diesen tollen Stabgitterzäunen ausgeht, dann könnte man an jedes Element natürlich, an diese 2 Meter, 2,50 Meter, könnte man eine Kletterpflanze klettern lassen. Und wenn man die stärkerwüchsigen ein bisschen entschachelt, dann könnte man überlegen, ob man ein Efeu kombiniert mit einer Klematis, kombiniert vielleicht mit einer frühlingsblühenden Klematis, vielleicht auch eine einjährige Kletterpflanze, sowas wie Duftwicken oder Feuerbohnen oder Erbsen und vielleicht einen wilden Wein, der dann im Herbst noch eine tolle Herbstwärmung bekommt, dann hat man schon sehr viel Vielseitiges. Oder zum Beispiel, was auch sehr schön ist, sind Remblerrosen. Das sind ja sehr schnell wachsende Rosen oder eine wilde Heckenrose, die man ein bisschen bindet in diesen Zaunelemente. Dann hat man wirklich übers Jahr hin attraktive Pflanzen. Und wir hatten ja schon mal das Thema, dass eben nicht nur die Blüte attraktiv ist, sondern eben vielleicht auch das Laub oder auch die Früchte im Herbst, dass das eine Pflanze interessant macht. Und dann kann man wirklich eine Bepflanzung an einem Zaun haben, die 365 Tage im Jahr zumindest spannend ist. Ja. Also nicht blühend immer, aber zumindest so, dass man sagt, das hat eine Attraktivität und das lockt mich in den Garten und ist sogar noch dann ökologisch interessant.
Mir ist auch mal bei euch empfohlen worden, eine Lonicera henryi, ein immergrünes Geißblatt. Mhm. Und die ist tatsächlich sehr schön. Die hat so gelbe Blüten, die kommen jetzt langsam auch im Frühling. Die habe ich in Italien gesehen. Da ist die kilometerweise, hätte ich bald gesagt, an ganz vielen Wänden. Und es ist riesig und wunderschön. Wäre das auch was für einen Zaun?
Ja, wenn man dem Ganzen durch den Schnitt ein bisschen Einhalt gebietet. Das ist ja letztlich bei allen Kletterpflanzen der Fall, dass man denen ein bisschen Einhalt gebietet in dem Maße, wie das Zaunelement das vorsieht. Aber das könnte man mit dem Je länger, je lieber, Lonicera henryi, könnte man das machen. Die behalten sogar, das stehen zwar in Literatur immer als immergrün, sind aber nur halb immergrün, nur so als Zwischenintermezzo. Bienenfreundlich, wenn man gelb mag, ist das eigentlich auch eine schöne Sache.
Jetzt sagst du schneiden, das ist ja schwierig, wenn man jetzt so einen Maschendrahtzaun oder Stabgitterzaun hat. Ja. Ich kann ja entweder oben abschneiden oder unten radikal und dann, oder ich muss es irgendwie rauspulen. Wie schneide ich denn eine Rankpflanze richtig am Zaun? Aber
die könnte man zum Beispiel auch flächig schneiden. Natürlich kann man alles, was über den Zaun hinausragt, das könnte man absäbeln. Aber was man machen kann, ist halt einen flächigen Schnitt, weil die ja nicht nur nach oben ragen, sondern auch in die Waagerechte hinausragen. Ich habe das schon gesehen, dann hat man wirklich mit der Heckenschere in einem Abstand von 30, 40 Zentimeter zum Zaunelement hat man alles flach abgeschnitten. Aus der Mitte, von oben, von unten trieb die Pflanze neu. Natürlich kann man einen Grundschnitt auch machen, indem man die Pflanze wirklich in der Höhe 20 Zentimeter am Boden abschneidet und dann relativ schnell bewächst die ja wieder das Element neu. Aber ich würde zum Beispiel bei den Wildformen würde ich wirklich mit der Heckenschere dran gehen. Bei den Obstgehölzen, da muss man ein bisschen mehr auf die Sachen achten, weil man möchte ja nicht nur, dass die wachsen, sondern man möchte auch, dass die vielleicht auch einen guten Ertrag haben oder so der Ertrag sich noch zumindest die Waage hält. Deswegen eine Himbeere schneidet man natürlich anders als eine Brombeere und einen Wein schneidet man anders als eine Kiwi. Aber das wäre nochmal vielleicht ein extra Thema, kletternde Obstgehölze. Aber dann muss man natürlich überlegen, dass zum Beispiel eine großfruchtige Kiwi, die man zum Beispiel aus dem Supermarkt kennt, diese braune, die bräuchte dann schon, pro Pflanze bräuchte die etwa 2 Zaunelemente, a 2 Meter für eine Pflanze. Und diese großfruchtige Kiwi ist leider eine Pflanze, die eine männliche und weibliche braucht. Also braucht man etwa 4 Meter für ein Männchen und 4 Meter für ein Weibchen. Bei den Brombeeren würde man auch mit einem 2-Meter-Element klarkommen. Bei Brombeeren muss man nur wissen, dass die Triebe nach dem zweiten Jahr, nachdem die gut getragen haben, schneidet man die bodennah ab und dann kommen immer wieder neue Triebe. Man hat also Triebe, die ein Jahr alt sind, aber noch nichts tragen, und die 2 Jahre alt sind, die blühen und tragen sehr gut. Also schneidet man immer alles kurz und klein, was geblüht hat und Früchte getragen hat, im Herbst dann zurück und hat immer nur die frischen Triebe da stehen. Bei den Himbeeren ist es so, dass man unterscheiden muss zwischen Sommerhimbeeren und Herbsthimbeeren. Aber letztendlich könnte man auch einfach sagen, man schneidet alle Himbeeren im Frühjahr radikal über dem Boden ab. Und im Laufe des Sommers sind sie dann wieder 1,60 Meter, 1,80 Meter hoch. Und dann bindet man die sehr schön in den Staketenzaun oder in den Stabgitterzaun oder in den Maschendrahtzaun.
Wenn ich jetzt gerne Obst haben möchte am Zaun, gibt es eine Mindesthöhe für den Zaun, damit das Obst sich da auch ausdehnen kann?
Also für die Beerenobstsachen sollte es mindestens 1,50 Meter sein, also für eine Brombeere und für eine Himbeere. Für eine Kiwi oder zum Beispiel für den Wein sollte es mindestens 2 Meter Höhe sein. 2 Meter Höhe, und dann auch für einen Wein würde ich etwa 4 Meter Länge einplanen. Das ist ja eine Pflanze, die mal richtig üppig werden wollte, und deswegen würde ich die schön in die Breite ziehen.
Jetzt gibt es ja auch Kletterpflanzen, die sich von ganz alleine um die Zäune winden. Ich habe jetzt zum Beispiel die Zaunrebe im Hinterkopf. Ja. Soll ich die auch ruhig mal lassen? Ich meine, wenn man die lässt, breitet die sich natürlich auch gerne aus. Aber tue ich damit was Gutes wenigstens für die Ökologie?
Ja, das tust du. So, die meisten Wildkräuter, die klettern, es gibt ja diese Trichterwinde noch, die weiße, die kann man wachsen lassen. Die sind schon insektenfreundlich, aber es ist natürlich etwas, was dann den Garten erobert und nicht nur an der Stelle bleibt. Aber vieles, was aus dem Wildstaudenbereich herausklettert, das kann man empfehlen. Den Baumwürger, das ist etwas, was rote Früchte hat und im Herbst gerne von den Vögeln gefressen wird, oder eben diese weiße Trichterwinde, die auch mehrjährig ist und sich dann über Wurzeln ausbreitet, das könnte man als Kletterer tolerieren, weil das eine sehr schöne Blüte ist, ökologisch wertvoll ist und auch die Bienen freut.
Über uns braut sich hier ein Riesengewitter zusammen. Man hört es vielleicht noch donnern, wir sehen es blitzen, aber wir machen einfach mal weiter.
Wir sind ja Gärtner, wir vertragen das.
Jetzt haben wir schon Rankpflanzen besprochen, die an den Zaun können. Und jetzt kann ich ja auch noch zusätzlich, wenn ich möchte, oder auch stattdessen zum Beispiel Stauden oder sonst irgendwas davor setzen. Jetzt ist Zaun ja in der Regel ein Strich. Setze ich jetzt einfach einen Strich Stauden davor, oder wie kann ich das Ganze ja so ein bisschen mehr als Lebensraum gestalten?
Damit Stauden da eine Wirkung haben, sollte das Beet davor und oder dahinter, also auf beiden Seiten des Zauns, sollte mindestens 20 cm breit sein. Weniger sollte es nicht sein, je mehr, desto besser natürlich, aber 20 cm, das ist so das Minimum, um ein paar interessante Sachen dahin zu setzen. Dann würde ich natürlich möglichst hohe, aufrechte Sachen dahin setzen, um die Wirkung des Zauns ein bisschen zu brechen und vielleicht auch etwas, was dann durch den Zaun wächst und den Zaun auch ein Stück weit als Stütze nutzt. Also was bestimmt auch der Stadtmensch kennt, sind diese wunderschönen Stockrosen, die aus den Mauerfugen wachsen oder da, wo kaum noch Erde ist. Und die kann man auch dann gezielt vielleicht da ansäen an der Stelle, und die würden sich da wirklich freuen über eine Stütze, die vor dem Wind auch ein bisschen schützt, wo man sie festbinden kann, aber dann auch sich ausbreiten können. Ich würde da Sachen nehmen, die sehr genügsam sind, weil natürlich oft auch der Bereich, der einbetoniert ist, bei einem Zaun natürlich auch wegfällt für den Wurzelbereich. Deswegen sind zum Beispiel Sachen wie alle mehrjährigen Sonnenblumen, Helianthus, die gibt es ja in hochwerdend, wunderschöne gelbe Stauden. Ich würde da überlegen, ob man vielleicht einen Rittersporn hinsetzt, wenn der Boden dann doch ein bisschen besser ist. Es gibt ja sehr schöne aufrechte Rittersporne, die über jede Stütze dankbar sind, damit sie beim Sturm nicht umkippen. Sonnenbraut zum Beispiel, Sonnenhut zum Beispiel könnte man da hinsetzen. Man kann auch sehr schöne Gräser hinsetzen, die ein bisschen Höhe in die ganze Sache bringen. Über Wildstauden könnte man reden, zum Beispiel eine Königskerze, die ja 2 Meter hoch wird. Also wenn wirklich weniger als 20 cm Erde ist, dann könnte man auch dann über hochwerdende Wildstauden wie eine Königskerze oder wie eine Flockenblume nachdenken. Die sind dann deutlich toleranter, was den Mangel an Erde angeht. Aber je mehr Erde man hat, also je mehr Beet man hat, desto vielfältiger kann die Bepflanzung werden.
Aber du empfiehlst Stauden, die hoch werden, weil es sieht einfach schön aus, wenn irgendwas den Zaun in der Höhe überragt.
Genau, und da würde ich wirklich so, also entweder macht man zum Beispiel echte Sonnenblumen, könnte man natürlich auch überlegen, ob man die als Saatgut dahin pflanzt. Aber zum Beispiel ein Fallschirmsonnenhut, der wird ja 2,50 Meter hoch. Den könnte man, ein Rudbeckia lanceolata, die könnte man da hinsetzen. Die wird übermannshoch. Oder eine Vernonia, das ist eine Prärieaster, die wird auch 2,50 Meter hoch, wunderschöne pinkfarbene Blüten im Spätsommer, die könnte man da wirklich hinsetzen. Oder ein Geißbart, ein Aruncus, weiße, ganz flauschige weiße Blüten, so Solitärstaud. Das heißt, das, was man eigentlich auch einzeln als Einzelexemplar wahrgenommen hätte, die hätte ich da auch einzeln hingesetzt. Also was man natürlich machen kann, man könnte die hohen Stauden unterpflanzen mit Sachen, die so in den Wegbereich sich auch kriechend fortbewegen, um diese gerade Struktur zu brechen. Wir hatten ja auch mal eine Sendung über Polsterstauden, die so den Weg erobern. Und wenn man das vielleicht kombiniert, das ist zwar sehr hoch und sehr niedrig, aber das wäre keine schlechte Kombination, um wirklich die geraden Linien herauszunehmen. Aber es gibt auch Stauden, die so ein bisschen in den vorderen Bereich zum Beispiel kippen würden, also die zwar nicht hoch werden, aber vielleicht so 1,20 Meter und dann aber nach vorne in den Freibereich sich überladend bewegen, wie zum Beispiel eine Sporenblume oder eine Flockenblume oder einzelne Astern, die ein bisschen bogig dann auf den Weg ragen. Und das allein würde schon diese gerade Linie brechen. Da müssten noch nicht mal so viele Polster sein, aber das eine Kombination aus straff aufrecht, ein bisschen überladend und flache Polster, die man auch den Weg erobern lassen kann, wenn da einzelne Fugen sind. Das würde viel, viel lebendiger aussehen und man hätte gar nicht mehr das Gefühl, dass das so eine gerade Linie wäre, sondern das würde dem Ganzen einen natürlichen, geschwungenen Weg geben. Wenn man ein bisschen mehr Platz hat, kann man natürlich überlegen, ob man einzelne schlanke Gehölze natürlich da hinsetzt. Es gibt so besondere Säulenformen, wie zum Beispiel einen Säulenfaulbaum, der jetzt auch nicht breit wird, oder eine Säulenkirsche oder auch Säulenobst, was eben in der Tiefe nicht viel Raum braucht. Also maximal 40, 50 Zentimeter Durchmesser als Pflanze. Und das könnte man vielleicht überlegen, ob man das da hinsetzt.
So, jetzt fängt es an zu hageln.
Also da hinten sieht es schon wieder heller aus.
Ja. Sollen wir mal gerade eine Sekunde warten?
Können wir machen, ja.
Der Hagel hat sich ein bisschen verzogen. Wir machen jetzt mal weiter hier an diesem schönen, fast Sommergewittertag, ja, auch wenn es noch Frühling ist. Jetzt hatten wir schon Beranken von Zäunen, wir hatten Stauden davor und kleine Gehölze gestellt. Und jetzt Königsklasse Spalierobst davor.
Das ist die Königsklasse beim Obst, ja. Wir haben ganz viele Kunden, die dann kommen und sogar keinen Plan haben von Spalierobst. Aber eigentlich ist das, wenn man sich ein bisschen beschäftigt mit dem Obst, ist das keine komplizierte Sache. Spalierobst ist eigentlich Obst, was nur zweidimensional ist, also in die Höhe und in die Breite geht. Und deswegen ist eigentlich ein Zaun, egal ob Stabgitter oder Staketenzaun oder einfach nur feste Hölzer, ist eigentlich eine gute Grundlage, um ein Spalierbäumchen zu ziehen. Also eigentlich funktioniert fast alles. Äpfel, Birnen, Kirschen, Pflaumen, auch Nektarinen, Pfirsiche funktionieren sehr gut. Man sollte sich immer eine Jungpflanze kaufen, das heißt einen Buschbaum. Und die bindet man dann wirklich an diesem festen Zaunelement fest. Man hat Abstände zwischen den einzelnen Etagen der Bäume. Und wichtig ist, das muss regelmäßig geschnitten werden. Im Winter wird das geschnitten. Und dann erzieht man nach und nach so ein Spalier. Für die meisten Buschbäume reichen etwa 2 Meter Breite, 2 Meter Höhe. Dann hat man eigentlich eine gute Pflanze, die auch keinen schlechten Ertrag hat.
Ich habe dann ein Buschbäumchen und dann gehen ja auch die Äste offen nach oben gestreckt. Die muss ich ja irgendwie in die Waagerechte kriegen. Wie mache ich denn das?
Die bindet man. Dafür ist ja das Zaunelement da, sind die waagerechten Zaunverbindungen da. Weil letztlich geht es ja darum, einen Haupttrieb, und davon gehen waagerecht die einzelnen hochtragenden Äste weg. Und das ist viel Binden, das ist natürlich auch viel Schneiden, weil man ja nicht nach vorne und nach hinten den Baum in die Tiefe gehen lassen möchte, sondern wirklich nur in die Höhe und in die Breite. Aber zum Binden ist so ein Zaun eigentlich die perfekte Grundlage.
Aber dann auch nur binden, wenn der Zaun jetzt so hoch ist, wie das Spalierobst wird. Weil wenn ich jetzt hätte zum Beispiel einen niedrigen Zaun und das Spalierobst steht noch darüber.
Nein, das geht leider nicht. Man kann die einzelnen waagerechten Elemente, dafür muss es stabil genug sein, dass man die festbinden kann. Weil man muss überlegen, wenn dann ein Zweig dann viele Früchte hat und so ein Apfelbäumchen, da kann dann pro Zweig kann der schon 6, 7 kräftige Äpfel haben. Hat ja so ein Gewicht. Entweder nimmt man dann ein Zaunelement, was 1,80 Meter, 2 Meter hoch ist. Das wäre eigentlich die richtige Grundlage, um einen Spalierbaum festzubinden. Wenn man wirklich nur 1,50 Meter hat, dann ist das doch relativ wenig für einen richtigen Spalierbaum. Und das Spalier soll stabil sein, damit man da wirklich auch eine dauerhafte Geschichte hat und auch Gewicht dranhängen kann.
Jetzt gibt es ja auch Leute, du hast es schon erwähnt, die haben diese Gabionen, also diese Gefängnisse für Steine im Prinzip. Genau. Die speichern natürlich auch Wärme. Wäre das nicht auch ein idealer Ort eigentlich für so wärmeliebende Spalierobstgehölze wie Pfirsiche oder so?
Das kann man machen, ja. Wenn die Gabione dann in Richtung Südseite ausgerichtet ist, dass dann auch die Wärme gespeichert wird. Grundsätzlich auf der Nordseite würde man natürlich nie Obst anbauen. Im Schatten wächst eigentlich selten gutes Obst oder wird nicht reif. Aber Südseite könnte man jedes Obst verwenden und jedes Obst würde sich letztlich über diese Wärme der Steine freuen, ja.
Weil wir ja auch immer darüber nachdenken, wie kriege ich aus dem Gartenzaun einen Lebensraum? Kann ich auch aus einer Gabione vielleicht einen Lebensraum machen, indem ich die irgendwie bepflanze?
Das kann man. Die werden ja nicht befüllt verkauft, sondern die bekommt man ja als leeren Korb. Dann wäre es halt wichtig, dass man nicht zu kleines Material nimmt. Also möglichst so, dass man den Stein mit zwei Händen heben muss. So groß sollten die einzelnen Steine sein. Und wenn man dann schon dabei ist, dann würde ich entweder kauft man eine fertige kleine Höhlen für Hummeln, für Singvögel, also sprich für Zaunkönige, für Heckenbraunellen, für Ähnliches. Die kann man auch direkt einbauen mit in die Gabione. Da nimmt man natürlich keine Holzelemente, sondern nimmt man etwas aus Gussbeton. Aber das gibt es für Hummeln oder für Bienen. Und für Vögel gibt es das auch als Gussbeton. Das kann man direkt schon mit in die Gabione integrieren. Man könnte auch einzelne Tontöpfe mit einbauen, mit Erde füllen und dann sehr mager bedürftige Pflanzen könnte man da reinsetzen. Sukkulenten, also Sedum, Sempervivum, aber auch Wildkräuter, die wenig Erde bedürfen oder auch Gewürzkräuter, die sehr genügsam sind, sowas wie Thymian, Rosmarin. Das kann man machen, aber das müsste man eben bei der Befüllung eigentlich schon machen, weil zwischen diese einzelnen Steine würde sich eher selten etwas, vielleicht eine Zauneidechse, vielleicht auch Kellerasseln oder Kleininsekten würden sich da wohlfühlen. Aber die fühlen sich wohler, wenn natürlich nicht nur der nackte Stein in der Gabione ist, sondern auch was Erde und vielleicht auch einzelne Höhlen entstehen würden. Dann würden vielleicht sogar auch Kleinsäuger sich da wohlfühlen. Aber das muss man bei einer Gabione direkt schon einplanen. Dann kann das ein Lebensraum sein. Die muss eine gewisse Tiefe haben. Also wir reden nicht über Gabionen, die nur 20, 30 Zentimeter tief sind, sondern die sollten dann 40, 60 Zentimeter tief sein, um auch dann in der Gabione einen Lebensraum entstehen zu lassen. Ansonsten weht da fast der Wind durch.
Und Branken?
Das ist eine gute Grundlage, weil das ja auch ein massives Metallgerüst ist. Da kann man jederzeit, je länger, je lieber, oder eine wilde Klematis oder ein Efeu, kann man da dran klettern lassen. Das ist sehr gut möglich. Oder eine Brombeere. Ja. Letztendlich sind diese Stabgitterzäune aus den Gabionen entstanden. Das ist ja eigentlich nur Stabgitterzäune aneinandergesetzt und mit Steinen gefüllt. Das ist das Prinzip. Und das ist eine gute Grundlage für eine einfache Kletterpflanze.
Dann haben wir noch eine Sache, die ist vielleicht ein bisschen schwieriger zu beranken, nämlich Balkongitter. Kann ich da auch so eine Art Lebensraum draus machen?
Das kommt ein bisschen auf an. Wenn man natürlich im ersten Stock wohnt, dann könnte man natürlich aus dem Garten, der da vielleicht dahinter ist, könnte man natürlich eine Kletterpflanze dann über sein Balkongitter, über das nächste Balkongitter vielleicht klettern lassen. Wenn man allerdings vielleicht dann im zweiten, dritten Stock wohnt und nicht unten den Boden benutzen darf, muss man ja einen Kübel verwenden. Und dann könnte man natürlich schwach wachsendere Kletterpflanzen für dieses Gitter, wenn das etwas offener ist. Also die Abstände sollten nicht zu groß sein. Es sollten auch nicht nur senkrechte Gitter sein, sondern es sollten auch Querelemente sein. Weil ansonsten könnte man wirklich nur den oberen Haltegriff des Gitters verwenden als Krankelement. Und wenn das so kreuz und quer zum Beispiel wäre, dann könnte man da wirklich eine Kletterpflanze reinfädeln, einen echten Wein zum Beispiel auch reinbinden und führen. Das kann man machen, aber ein Gefäß ist immer nur eine begrenzte Zeit.
Also wenn ich jetzt Gitterstäbe habe, dann könnte ich ja auch im Baumarkt mir so so eine Matte kaufen, mit Kabelbindern festmachen, fertig.
Genau, oder man könnte Sisal nehmen. Es gibt so ein bisschen dickeres Naturmaterial, was auch ein bisschen langlebiger ist als ein dünner Bast. Und dann könnte man das wirklich auch verbinden und dann schlangenförmig so Querverbindungen ziehen. Es geht ja nur darum, dass etwa zwischen jeder Querverbindung so zwischen 30 und 35 Zentimeter wäre dann, sonst rutscht die Kletterpflanze an den senkrechten Elementen schnell runter. Das wäre nicht so schön.
Gibt es noch irgendwas, wo du selber mal gestaunt hast, wie toll man einen Zaun zum Lebensraum machen kann?
Also was ich gesehen habe, dass man so einen Zaun zum Beispiel klettern lässt und das kombiniert zum Beispiel mit Nistkästen und kombiniert mit Wildbienenhotels. Und das sah eigentlich sehr schön aus. Da hat man das ganze Zaunelement eigentlich bestehend aus diesen Wildbienen-Nistkästen gemacht. Als Idee habe ich gedacht, das könnte ich eigentlich auch mal umsetzen. Es gibt einen Sichtschutz und ist trotzdem ökologisch, hat es einen Anspruch. Natürlich gehören davor dann auch die passenden Nahrungspflanzen für die Wildbienen oder im Garten. Das fand ich sehr schön. Und was ich mal gesehen habe, war im Hinterhof eine Balkonberankung, die aber dann wirklich aus dem Boden kam. Und die ging dann bis in den sechsten Stock und jeder hatte seinen eigenen wilden Wein für sich nochmal parallel einzelne Triebe gezogen und das gab dem Haus wirklich einen Charme auch, der das vorher nicht gehabt hätte. Aber dann hat man von unten, hat man wahrscheinlich gefragt, darf man bitte unten hinpflanzen, dann wuchs der bis in den sechsten Stock.
Aber wie viel Leben kriege ich denn in so einen Zaun? Kriege ich das auch so hin unter Umständen, dass nicht nur mal eine Biene vorbeikommt oder eine Wildbiene, sondern dass auch mal ein Vogel drin nistet?
Ja, viel. Also das ist natürlich dann nicht der gepflegte Zaun, sondern das ist dann schon eine Klematis, die dann auch wirklich den Zaun für sich in Anspruch nimmt und dann auch eine Fülle entwickelt, also eine Tiefe entwickelt. Und wir hatten hier mal wunderschöne Klematis an einem Zaun wachsen, bevor wir umgebaut haben. Und da waren dann auch die Sperlinge, saßen da drin und man hat es zwitschern und piepsen gehört. Und es war echt ein Albtraum, als es dann weggerissen wurde. Das war natürlich eine alte, kräftige Pflanze, die man in Ruhe gelassen hat. Die war 5 Meter lang und etwa 2 Meter tief. Dann ist das wirklich ökologisch wertvoll. Pflege ist immer ein Gegensatz zur Ökologie leider.
Und man muss darauf achten, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, dass wenn ich natürlich meinen Zaun begrüne, dann sollte der nicht zu nah am Nachbarn stehen.
Ja, oder man sollte es zumindest mit seinem Nachbarn absprechen, was man da vorhat. Und vielleicht findet man dann einen Mittelweg. Also das wird dann wahrscheinlich nicht die wilde Klematis sein, die auf Erbohrungszüge geht, sondern das könnte dann vielleicht eine Edelrose sein oder eine ungefüllte Edelrose oder Brombeeren, Himbeeren. Zaun ist ja immer Grenze zum Nachbarn. Und wenn man das bespricht und das dem gut rüberbringt, dann könnte das gut funktionieren. Und vielleicht fängt man ja auch erstmal mit Kleinigkeiten an, zum Beispiel ein paar Himbeeren und vielleicht eine einjährige Wicke. Und vielleicht entwickelt sich daraus der Gedanke auch bei dem Nachbarn, da könnte man noch mehr machen.
Dann sage ich, viel Spaß bei der Zaunbegrünung mit Rankpflanzen, mit Stauden, mit Gehölzen. Dankeschön, Jannik Weber.
Danke dir auch.
Ganz herzlichen Dank fürs Unterstützen, fürs Abonnieren und Weitersagen und vor allem fürs Hören. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut.
Gartenradio. Gezwitscher. Das war der Zaunkönig. Gartenradio Ausblick.
Beim nächsten Mal geht es um die unglaubliche Geschichte eines Gartens, der mal als das schlesische Versailles galt, aber jahrhundertelang vergessen war. Er gehörte Graf Albert von Roditz, der selber mal gesagt hat, wer nicht in Roßwald war, hat nicht gelebt. Naja, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber dieser Garten hatte in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts etwas von einem Place to be. Er war übersät mit Pagoden und Wasserspielen, auf den Kanälen dümpelten Boote. Damals gab es noch Leibeigene, die wurden in Gesang und Theaterspiel ausgebildet und traten regelmäßig auf. Und jeder, der etwas auf sich hielt, kam beim Graf Roditz in Roßwald vorbei. Der Graf war ein Pazifist mit überbordender Lebensfreude und immer mittendrin. Und in diesen, ja, Lustgarten kam eines Tages Friedrich der Große vorbei, der gerade im Siebenjährigen Krieg mit seinem Heer in Schlesien unterwegs war. Ein strenger, ein machthungriger Mann. Und diese so unterschiedlichen Männer wurden Freunde, wobei der Garten eine große Rolle spielte. Graf Roditz hat Friedrich den Großen dann auch in dessen Garten in Potsdam auf Schloss Sanssouci besucht. Wie diese Gärten damals aussahen, was sie über die damalige Zeit erzählen und über die Freundschaft. Darum geht es also in der nächsten Folge und darum, wie heute ein tschechischer Dorfpolizist quasi im Alleingang angetreten ist, um das schlesische Versailles in Roßwald wieder aufzubauen.